Ich weiß, was welche Zutat bewirkt, warum ich die drin habe, kann alles erklären. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist immer noch Ingmar Grimmer und ich freue mich, den Tobi wieder zu begrüßen. Hi Tobi.
Hallo Ingmar.
Wir haben uns ja lange nicht gehört, weil die letzte Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, die haben wir etwas im Vorlauf aufgenommen. Dann war eine Interviewfolge, sodass wir heute aufpassen müssen, wahrscheinlich, dass man nicht nur uns erzählt, was die letzte Woche so los war, sondern auch noch zum Thema kommt. Nee, ich freue mich tatsächlich. Wir haben ja zwar auch logischerweise in der podcastfreien Aufnahmezeit hier und da Bäcker technische Dinge hin und her geschickt, aber freue mich, dich halt wieder live zu sehen und zu sprechen und bin gespannt, was du zu erzählen hast. Und freue mich auch zu erzählen, was bei uns so los war. Aber starten wir doch natürlich erstmal mit der Einstiegsfrage. Was für Brot hast du heute schon gegessen?
Ganz primitives Knäckebrot gerade eben. Es hat irgendwie jetzt gerade mit dem Mittagessen verspätet schnell gehen müssen und dann lag da halt ein Knäckebrot rum.
Aber das hast du nicht selber gemacht?
Das habe ich leider nicht selber gemacht. Das ist ein ganz normales Wasserknäckebrot zusammen.
Ja, du, ist doch auch mal okay. Ist doch eine bessere Antwort, sind wir doch mal ehrlich, wie immer dein genetztes kommt.
Das ist richtig, wobei auf das bin ich tatsächlich jetzt stolz.
Zu Recht, du hast mir gestern wieder Bilder geschickt. Ich nehme an, dass es das war, du hast es kommentarlos geschickt.
Ja.
Und das ist immer noch das Dinkel-Ruchmehl genetzte ohne Hefe, beziehungsweise mit Hefe im Poolisch.
Ganz genau. Das ist super. Und jetzt bei den Temperaturen geht der Sauerteig mal so richtig.
Ja, brutal.
Also es ist nicht brutal. Zu bremsen.
Habe ich hier noch auf meiner Agenda steht, du willst auch noch ein bisschen jammern über die Temperatur in der Backstube. Gefühl kannst du ohne Hefe backen. Also brauchst gar nichts Neid oder so gefühlt, das Zeug. Das geht auf, also abartig. Ich habe heute schon, es ist Freitag, können wir hier auf sagen, es ist nicht Donnerstagnacht, sondern es ist Freitag, wenn er mit dem Vorlauf auf. Und Freitag ist bei uns immer, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ist bei uns immer Qualitätskontrolletag. Also immer freitags um 11 Uhr findet unser Qualitätszirkel statt, wo immer abwechselnd verschiedene Produkte durch auf Herz und Niere geprüft werden, vom Gewicht des Gebäcks über die Optik bis hin natürlich zum Geschmack und Textur und so weiter. Und da habe ich heute auch der Jahreszeit entsprechend ein neues Produkt von uns getestet. Und zwar gibt es am nächsten Schluss Ciabatta bei uns im Lade als Sommergrill.
Genau.
Gebäck logischerweise passt zur Jahreszeit. Haben wir jetzt ein paar Jahre gar nicht gemacht, Ciabatta, aber jetzt dieses Jahr machen wir es mal wieder. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Baguette, die wir Halbgebacker ja anbietet auch und über den Sommer das natürlich auch gefragt ist, gerade zum Grillen, weil viele ja am Wochenende grillen, die passt nicht in die Marktbox rein. Die sind zu groß, zu lang. So, dann haben wir gesagt, okay, machen wir einfach Ciabatta, die passt auf jeden Fall rein. Und ist vielleicht auch die bessere Wahl, weil die passt wahrscheinlich daheim auch besser in den Backofen zum Fertigbacken als Baguette. Also wir sind mal gespannt, wie das angenommen wird. Also ich habe heute schon als Brot tatsächlich bisher nur Ciabatta gegessen und zwar echt lecker, weil es war noch relativ frisch. Das ist natürlich für eine Qualitätskontrolle etwas fies. Genau, war gut.
Sehr schön.
Was war los in die vergangene Woche, Tobi? Ich habe gesehen, du hast mir Bilder geschickt von einer wahnsinnig coolen Bäckerei. Erzähl mal, was lief bei dir die letzte Woche, bäckereitechnisch?
Bäckereitechnisch lief bei mir gar nichts im persönlichen Produzieren, aber eben ganz viel Augen auf und unterwegs sein. Wir waren im Urlaub. Unter anderem bei Haribrot vorbeigefahren nach Lübeck. Auch dieses Haribrot, diese wirklich Brotfabrik, es ist beeindruckend, was das für eine Wahnsinnsanlage ist. Das ist wirklich, also krass, und diese Hochregallager, und du fährst an der Autobahn dran vorbei und siehst dieses große Schild. Also ja, da sind wir aber dran vorbeigefahren, da war ich tatsächlich nicht drin, aber irgendwann will ich da auch mal noch vorbeigucken. Und in Lübeck, da war ich vor ein paar Jahren schon mal, gibt es eine ganz tolle, wunderschöne Innenstadt, ist im Prinzip Insellage, da fließt zweimal ein Fluss außenrum. Ganz viel Jugendstil und so Backsteingotik, also einfach auch eine sehr schöne Stadt. Und aufgrund von Hochschule und Musikhochschule und solche Sachen ist das einfach auch eine sehr lebendige Stadt und überall gibt es Fischbrötchen und solche Sachen. Also das ist ganz toll. Und als ich das letzte Mal vor ein paar Jahren dort war, wollten wir diese Höfe angucken, die es da gibt. Also es ist im Prinzip eine lange Straße und dann geht man durch Durchgänge, ist wie so ein kleines Portaltor, durch und kommt in den Hinterhof und da stehen dann aber weitere Häuser. Und dann kann man da auch rumlaufen. Und da gibt's die Glockengießerstraße, heißt die. Da gibt's ganz große solche Höfe. Und die sind dann innen drin halt wie mit Rosensträucher und wunderschönen Garten, wo man einfach, also öffentlich auch durchlaufen kann, angelegt. Das ist ganz, ganz schön. Und damals wollte, ich glaube, mein Sohn nicht mehr weiterlaufen. Und ich habe gedacht, na gut, ich muss irgendwo eine Brezel, in Anführungszeichen, ja, wenn ihr im Norden bist, mit Brezel ist so ein Thema, muss irgendwo was kaufen für auf die Hand, damit er wieder ein bisschen Lust und Laune hat. Und bin da an der Bäckerei zufällig vorbeigelaufen und dachte, boah, also die Einrichtung war toll, das Haus war Jugendstil, wunderschön, Theke, Laden, alles ganz gut. Und habe gar nicht so richtig registriert, was es für eine war. Aber das, was man dann ausgetragen haben, ein Brötchen, also ein Backwaren, die waren richtig gut. Und dieses Jahr habe ich gesagt, ich will da wieder hin unbedingt und habe dann registriert, dass es eine vollkommen Bio-Bäckerei ist, mittlerweile genossenschaftlich übernommen vom ursprünglichen Bäcker, damit man quasi die Backwaren alle weiterführen kann. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das geht, wenn du in so einen Laden reinläufst, im Prinzip musst du den Laden kaufen. Weil das springt dich alles so an und denkst, boah, da muss ich probieren und da muss ich probieren und da muss ich probieren. Und ich hatte dann wirklich nachher einen Rucksack voll Sachen dabei und habe 3 Tage dran gegessen und es war wirklich ausgesprochen gut. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ein Franzweg mit Dinkel vollkommen was taugt. Aber er war sensationell. Und er war am nächsten Tag immer noch sensationell. Und am meisten hat mich aber beeindruckt, die Zimtschnecke. Also die war mit Kardamom und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das
schmeckt. Also Zimt und Kardamom?
Das, ich würde mal sagen, auf gut Schwäbisch, das fetzt richtig. Also das ist ein Erlebnis. Ja, das war echt. Das hat mich beeindruckt, so dass ich es auf jeden Fall jetzt auch nachbacken muss, irgendwann mal bei Gelegenheit, weil das war ein Geschmackserlebnis, wirklich.
Ich gucke mir gerade nebenher die Bilder nochmal an, die du mir geschickt hast. Das ist wirklich, also ich habe es dir auch schon geschrieben, da wusste ich ja nicht genau, da wusste ich die Randbedingungen jetzt noch nicht, die du gerade erklärt hast. Das sieht aber wunderschön aus, das Haus. Und auch die Sachen, die du mir geschickt hast, haben wunderschön ausgesehen. Und ich gucke jetzt gerade dieses Franzbrötchen an, das du mir da geschickt hast. Und das ist tatsächlich Dinkelvollkorn.
Das hat mir die Verkäuferin so erklärt. Ich würde mal behaupten, die hat auch Ahnung von dem, was sie gemacht hat. Aber das war richtig gut. Genau. Also um es auch zu nennen, die Bäckerei heißt Freibackhaus in der Glockengießerstraße in Lübeck. Absolute Empfehlung.
Sehr, sehr cool. Und ich musste gerade lachen, weil ich musste zweimal lachen, weil wir wissen ja aus der letzten Folge, dass du nicht so der Vollkorn-Fan bist. Ja, genau. Von dem her fand ich das jetzt lustig und vor allem musste ich auch lachen, weil in der letzten Folge, in der die Eva zu Gast war, da haben wir nämlich auch diskutiert, die Folge hast du jetzt noch nicht gehört, weil wir jetzt zwischendrin aufnehmen, da haben wir das nämlich genau dieses Thema besprochen, weil wir das Gefühl so gut kennen, wenn wir in eine Bäckerei kommen, die uns interessiert und die irgendwie dann auch noch ansprechend ist und man will dann irgendwie gefühlt so alles kaufen.
Ja.
Und man ist voll im Stress, weil man halt irgendwie nicht alles kaufen kann. Genau. Und meistens braucht man dann ewig, weil man halt ewig irgendwie von alle Produkte was mitnimmt. Die Verkäuferin guckt schon irgendwie ganz komisch und die Kundinnen und Kunde hinter einem werden auch, und man selber wird dann auch nervös. Genau, aber ich kenne das Gefühl, kenne ich 1:1. Deswegen musste Eva gesagt, man muss sich Bäckereien raussuchen, die irgendwie klein sind, wo man das ganze Sortiment dann auch kaufen kann, weil sonst bist du immer frustriert hinterher, dass du das und das und das noch nicht probiert hast. So ging es mir, als wir vor ein paar Monaten in der Boutique in Stuttgart mal wieder waren. Ich schätze sehr, was die Kollegen machen. Und die haben zum Glück echt das kleine Sortiment. Wir haben dann echt von jedem Produkt alles einmal. So. Zum Glück hatte man die Brote schon, die konnte man dann so ein bisschen auslassen zum Teil, aber da hat mich auch alles angesprochen. Also das war, von dem her kann ich das gut nachvollziehen.
Ja, und dann hatten wir in einer der letzten Folgen mal eine höhere Rückmeldung zum Thema Salzkringel, der irgendwie aus der Hamburger Ecke war, wenn ich es richtig
weiß. Ah, ja, genau. Der hat irgendwie ganz komische Namen.
Ja, oder? Ich habe dann in der Bäckerei gefragt, ob die das kennen. Weiter, wenn ich jetzt ja schon in der Gegend bin, dann will ich, also es hat mich hier dann schon auch interessiert, was es ist. Also in Lübeck habe ich das in keiner Bäckerei gefunden und wir waren natürlich auch noch einen Tag in Hamburg und auch da in den Bäckereien konnten wir das unter dem Begriff Salzkringel oder der Beschreibung, die ich dann abgegeben habe, irgendwie so keiner erklären, was es ist. Also vielleicht finden wir es mal doch. Spannend wäre es.
Ja, okay.
Aber vielleicht ist es auch was ganz Regionales.
Hm. Ja, oft ist es ja so, dass es gibt ja tatsächlich auch wirklich also in ganz kleiner Region sozusagen oft irgendwelche ganz besondere Spezialitäten. So wie hier in Crailsheim den Horaf, den kennt kein Mensch. Das ist wirklich Gebäck, das nur so in der Crailsheimer Ecke irgendwie oder nur in Crailsheim selber gegessen wird. Also vielleicht, wahrscheinlich ist das so. Ich habe auch kein anderes Feedback seither zu dem Thema kriegt. Ja, bei uns war auch einiges los. Ich habe es dir vorher im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte gefühlt keine freie Minute die letzte Woche, um mich irgendwie um ein paar andere Sachen zu kümmern, wie um die Backstube, was irgendwie auch total cool ist, weil ich das halt auch am liebsten mache, aber wir hatten einfach ein paar Personalengpässe und jetzt die letzten Tage, also wir haben es ja vorher schon kurz angerissen, sind einfach brutal. Also mein Learning der Woche ist, Sommer in der Bäckerei, das ist absoluter Mist. die letzte Woche vor unserem Betriebsurlaub, vorgestern, wir haben immer so ein Thermometer in der Backstube stehen, der die Raumtemperatur misst. Mhm. Und es ist tatsächlich dann abends, wenn niemand mehr da ist, sogar noch heißer, weil dann ist keine Tür mehr auf, kein Ventilator an und die Hitze staut sich so richtig, hat das Thermometer 38 Grad anzeigt.
Boah.
Als ich es gerade ausgesprochen habe, habe ich gerade überlegt, ob das überhaupt clever ist, das anzusprechen, weil wenn irgendwelche Leute von der Berufsgenossenschaft zuhören, die werden wahrscheinlich gleich hellhörig. Aber es ist einfach brutal. Ansonsten hat es, wenn wir produzieren, so 33 Grad. Also es ist einfach, du hast gefühlt keine Teigtemperatur mehr so richtig im Griff. Du kannst so kalt schütten, wie du willst. Die Teige werden gefühlt immer zu warm. Und es ist einfach auch für uns alle, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für uns, du merkst schon, wie du irgendwie 10% langsamer mindestens bist. Und jetzt sind es noch 6 Wochen bis zum Betriebsurlaub, 6-7 Wochen. Und ich glaube, wir freuen uns alle dann so langsam. Und wenn es dann halt so gar nicht mehr abkühlt, das ist ja für alle total anstrengend. Aber für die Bäckerei, Küche und was es noch so an Berufe gibt, wo dann irgendwie die Temperatur, heute habe ich gehört im Radio, wenn die Temperatur über Körpertemperatur steigt, dann wird es richtig übel. Und das haben wir dann teilweise in der Backstube und das ist natürlich auch, gefühlt trinkst du mehr, als du irgendwie, oder du müsstest mehr trinken, als du überhaupt kannst und so. Und das war, da wollte ich jetzt ein bisschen jammern, genau, dass ich ein bisschen Mitleid hier mal noch kriege. Dann haben wir tatsächlich eine spannende Woche vor uns, weil wir haben ein neues Quartal ab nächster Woche und wir freuen uns auf 3 neue Brotsorte. Da haben wir echt jetzt eine Weile an der Produktentwicklung gearbeitet. Wir machen immer jedes Quartal so einen Sortimentswechsel, damit einfach ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und es kommen nicht jetzt bei jedem Quartal irgendwie auch komplett neue Produkte ins Programm, aber dieses Mal schon. Und zwar eigentlich ein bisschen bescheuert, weil es wird gerade relativ wenig Brot gekauft, aber ja, manchmal ist es halt so, ich hatte irgendwie total Lust auf die Produktentwicklung und jetzt nehmen wir es halt ins Sortiment in der Hoffnung, dass es dann trotzdem gut läuft. Und zwar zum einen, das Ciabatta habe ich schon erzählt, also ist jetzt relativ unspektakulär, da haben wir nicht lang für die Produktentwicklung gebraucht. Dann haben wir ein total spannendes Brot, wie ich finde, an dem ich echt schon eine Weile rumdokter, und zwar heißt es jetzt Weizen-Sesam-Kruste. Ein Weizenbrot aus 50% Weizenvollkorn, 50% hellem Weizenmehl,
okay,
mit einem Hauch Kreuzkümmel und Sesam auf der Kruste. Also Kreuzkümmel im Teig und Sesam auf der Kruste. Natürlich ohne Hefe, mit einem 2-Stufe-Sauerteig. Relativ weich, also natürlich eine relativ weiche Teigführung. Teig komplett über Nacht in Gärkörbchen im Kühlhaus.
Okay.
Und relativ kräftig ausgebacken und das wird, glaube ich, mein neues Lieblingsbrot oder derzeit dann. Ich berichte dir dann in der nächsten Folge, wie es läuft und wie es angenommen wird, genau. Und es ist ja immer das eine, ein Produkt zu kreieren und zu entwickeln und irgendwie immer 10 Stück zu machen. Also 10 ist bei uns eine kleine Größe.
Ja, klar.
Und das andere ist dann irgendwie das sozusagen in den Prozess zu integrieren. Also dass es dann einfach auch zuverlässig jeden Tag in der gleichen Qualität im Laden liegt, das ist die Herausforderung dann. Und und es ist deshalb auch für mich spannend, weil ich habe seither, mache ich mit Weizenvollkorn gar nichts, weil wir haben so diese Vollkornbrote im Kasten, die machen wir eigentlich ausschließlich mit Dinkel oder mit Emmer, weil die Nachfrage dann auch einfach unheimlich hoch ist. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe das Thema Weizenvollkorn ein bisschen zu wenig beachtet die letzten Jahre, weil du kannst halt aus Weizenvollkorn nochmal ganz andere Brotebacke wie aus Dinkelvollkorn, so was die Porung angeht, die Lockerung. Also sehr, sehr spannend. Es ist für ein 50% Vollkornbrot tatsächlich eine relativ grobe Porung. Ich schicke dir nebenher mal ein Bild. Ich schwätze einfach weiter. Ich hoffe, ich bin multitasking.
So,
ich schicke dir nebenher mal ein Bild. Und das ist das eine. Und das dritte ist dann noch ein ein Schwarzbrot, also so ein rheinisches Schwarzbrot, also eigentlich das komplette Gegenteil mehr oder weniger. So richtig mit Roggenkörner kochen in der Resthitze vom Backofen, mit Apfelkraut, Zuckerrübensirup und also sowas richtig Schweres eigentlich. Ja, wenn man ganz dünne Scheibe schneidet, abends zum Festbrot ein bisschen Butter drauf, denke ich, kann man sich auch gut im Sommer vorstellen. Wir haben ja Anfang des Jahres Pumpernickel auch backen, eine Zeit lang, weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Das haben wir jetzt rausgenommen, weil das lief jetzt über die warme Zeit nicht mehr so gut, aber das Schwarzbrot finde ich nochmal richtig, finde ich fast noch besser. Das hat so diese Kernigkeit durch die ganze gekochte Körner und vom Geschmack her finde ich das spannend. Ich habe es dir übrigens jetzt gerade geschickt, das Bild. Sonnenblumenkerne drin, Leinsamen drin, also ein richtig kerniges Brot, was ich so jetzt noch nicht im Programm habe und da freue ich mich richtig drauf. Genau, also das geht nächste Woche los. Da habe ich diese Woche jetzt nochmal Tests gemacht. Ach, nochmal eins und Dinkeltoast nehmen wir mal wieder ins Programm, das wir zeitlang rausgeschmissen hatten. Jetzt habe ich an der Rezeptur ewig rumgemacht und jetzt ist tatsächlich eine abgewandelte Rezeptur von Lutz Geisler, die relativ aufwendig ist, aber das lohnt sich echt. Also da gehen wir richtig durch die Decke nächste Woche mit unserem Brotsortiment. So, und es fliegt auch kein anderes Brot dafür raus. Das ist auch ungewöhnlich, weil normal ist immer die Regel, wenn ein neues reinkommt, muss ein altes raus. Aber wir hatten jetzt ein relativ schmales Brotsortiment die letzten Monate, deswegen haben wir gesagt, komm, wir hauen hier mal einen raus und nehmen mal ein paar Brote zusätzlich ins Programm, die sind aber auch natürlich wieder nicht jeden Tag geben wird.
Ja.
Genau, also das ist bei uns so los gewesen in der letzten Zeit.
War das Toastbrot entwickeln quasi die Phase, wo ich dich nach dem Salz-Hefe-Verfahren gefragt habe?
Ja, tatsächlich fast zeitgleich. Da hatte ich dir, glaube ich, geschrieben, dass ich damit gerade auch rummache.
Ja.
Genau, und die Basis von dem Rezept ist tatsächlich in dem Almbackkurs entstanden. Beim Lutz, den ich da mal gemacht habe. Und ich mache das jetzt auch mit diesem Salz-Hefe-Verfahren. Aber das ist echt auch das erste Mal, dass ich in der Praxis damit so richtig arbeite. Und bin mal gespannt, wie das dann auch in größere Menge quasi, wie das so bei uns funktioniert.
Aber warum macht man das Verfahren ausgerechnet beim Toast? Also ich habe auch Toast backen wollen. Die Kinder haben danach verlangt und dann haben wir geguckt, was meine Rezeptesammlung so in den Büchern hergibt. Und da war ein Toastbrotrezept, allerdings mit Weizen, aber auch mit dem Salz-Hefe-Verfahren. Und ist das irgendwas Spezielles da dafür?
Ich weiß nicht, ich glaube, dass es bei mehreren Produkten Sinn macht und der Vorteil ist ja so die Gärstabilität, die Gärtoleranz, die es gibt und ich glaube, dass es bei Toast nicht unerheblich ist, damit es nachher einfach auch stabil in Form bleibt. Also man hat bei Toast ja öfters mal das Problem auch, dass die so eine Teilgebilde zum Beispiel, wenn man es als Leib aufarbeitet, nicht als Four-Pieces-Methode, also weiß nicht, wie du es gemacht hast, hast du es einfach lang gemacht und in den Kasten backen?
Nee,
oder hast du es auch
in Scheiben gemacht und dann gedreht in die Form?
Genau, damit es einfach mehr Stabilität hat und es ist ja dann auch noch nicht ganz unwichtig, dass man den perfekten Garzeitpunkt erwischt, damit es einfach die Form wunderschön ausfüllt. So, das ist mir jetzt beim Probebagger tatsächlich dummerweise nicht ganz gelungen. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu wenig Teig auch verwendet. Die Lockerung war aber sehr, sehr gut. Also das heißt, ich nehme jetzt einfach einen Ticke mehr Teig, damit es die Form schön ausfüllt. Und ich denke, dass es damit einfach zu tun hat, dass es da einem dann immer wieder begegnet.
Okay. Spannend.
Ja, wir haben auch, ich habe Feedbacks dabei.
Ja.
Sehr spannend. Ich wurde gefragt, ob wir das wieder regelmäßig machen und das machen wir natürlich auch regelmäßig, aber wir haben bisher noch gar nicht so viel gekriegt, also deswegen der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, oder vielleicht hört uns auch gar niemand, Tobi, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Man weiß es nicht, ich muss ja David dringend nach Zugriffszahlen fragen. Wir kriegen relativ wenig Feedback, passt aber auch, alles gut, ihr braucht euch nicht melden, weil es auch manchmal ganz schön anstrengend, wenn viel Feedback kommt, dann auch alle rechtzeitig zu antworten und seinem Anspruch da gerecht zu werden. Aber ich habe natürlich was mitgebracht, unter anderem von der Ilse. Die Ilse hat uns letzte in der Podcast nach alter Zeitrechnung, wenn man so will, immer wieder auch geschrieben. Wir waren da schon im Austausch. Und sie hat mir damals schon Bilder geschickt von ihrem Panettone und hat mir auch geschrieben, nach welchem Rezept sie backt. Und da ging es auch um, also sie hat mir nochmal einen Tipp geschrieben zum Thema Teigtemperatur. Hatte man es ja vor 2 Folgen über das Thema. Und sie schreibt, wenn sie merkt, also sie misst halt immer wieder, logischerweise, klar, mache ich bei Panettone dann auch immer mal wieder, wenn sie merkt, er wird zu warm, stellt sie für 15 bis 30 Minuten in den Gefrierschrank Und so verfahre ich auch mit Brotteigen und das funktioniert bei euren großen Teigmassen, weiß ich nicht, wie und ob ihr sie kühlen könnt. Für Hobbybäcker wäre das aber eine Methode, die ich hiermit auch gern weitergebe. Und sie schreibt, sie backt jetzt seit 4 Jahren Panettone und sie ist immer gelungen. Und haben wir über das Thema Panettone eigentlich schon gesprochen? Wir haben ja vor Pfingsten nochmal Panettone backen.
Dass du gebacken hast, ja, aber wir haben das nicht ausgeführt in dem Sinn. Was ist denn die Besonderheit genau, daran ist und so.
Also lief richtig schlecht im Verkauf, weil einfach viel zu warm, völlig falsche Jahreszeit so. Und in der letzten Folge mit Eva habe ich auch nochmal drüber gesprochen. aber sie ist sensationell gut geworden.
Okay.
Eher. Sagst du eigentlich die oder der Panettone?
Ich muss gerade überlegen, was meine Frau dazu sagt.
Ah ja, genau, das ist ja Italien-Kennerin.
Ganz genau, sie ist ja, glaube ich, der.
Ich glaube, dass es auch der heißt, weil auch die Frage haben wir in der letzten Folge diskutiert. Oder irgendwie sagt jeder die Panettone, aber ich denke auch, dass es der heißt. Also vielen Dank, liebe Ilse, für dieses Feedback. Dann haben wir ein Feedback von Matthias. Matthias, auch schon treuer Podcast-Hörer der ersten Stunde. Und schreibt auch, dass er sehr getrauert hat, als der Nachtschicht-Podcast damals zu Ende war. Und er ist sowas von glücklich, dass es eine Fortsetzung gibt. Ist schon sehr gespannt, was es an Themen noch alles gibt. Hat auch Themenvorschläge, natürlich auch Panettone-Tipps und Tricks rund um die Panettone. Für die Weihnachtsfolgen Stollenvariationen. Wie werden meine Brötchen auch ohne Hilfsmittel möglichst locker, luftig, leicht? Und Ingmar hat in der zweiten Folge nach neuer Zeitrechnung erzählt, dass er sich eine kleine Knetmaschine für die Panettone gekauft hat.
Jawohl.
Verratet ihr mir, um welches Modell es sich handelt? Das war die Maxima Planetenrührer. Also diese ganz kleine von Maxima, wo wirklich so groß ist wie die KitchenAid. Sieht ähnlich aus wie die KitchenAid. Ich verwende die jetzt tatsächlich ab und zu mal für extrem kleine Mengen, wenn ich so Probe, also es ist nicht nur bei Panettone, so Probe Backversuche mache, die ist wirklich sehr stabil. Also ich glaube, die ist sogar stabiler wie die KitchenAid. Allerdings hat die hinter so einen Sicherungsknopf und wenn man jetzt gerade so einen Panettone-Teig, der noch nicht ganz so weich ist, weil die Butter vielleicht noch nicht drin ist, auf schneller Stufe laufen lässt, dann haut es da gern auch mal die Sicherung hinter raus. Dann musst du kurz eine halbe Minute warten. Also entweder liegt es daran, dass bei uns in der Backstube so heiß ist, oder hat das Ding echt ein bisschen ein Problem, wenn es irgendwie zu lang so nicht ganz weiche Teige kneten muss. Aber ansonsten kann ich es sehr empfehlen und war wirklich auch nicht zu teuer. Wird es eigentlich das alte Ritual geben, dass Mails von Zuhörern zitiert werden? Ja, wirst du dann hören, wenn du diese Folge hörst, lieber Matthias.
Sehr gut.
Und genau, er wünscht uns viel Spaß und dass uns der Spaß am Podcast nicht ausgehen möge. Bis jetzt geht er uns noch nicht aus, oder Tobi?
Nein.
Der Frau ist auch noch einverstanden.
Die Frau ist auch noch einverstanden, genau.
Und ein letztes Feedback vom Christoph freut sich auch. Der Christoph war hier übrigens auch schon mal zu Gast. Der Christoph Schaub, der in Köln Backkurse gibt. Ich glaube, inzwischen sogar hauptberuflich. Damals war er noch eigentlich hauptberuflich Chemielaborant und freut sich, dass wir den Podcast reaktiviert haben. Und er schreibt auch noch was zum Thema Teigtemperatur und schreibt, messen und dokumentieren hört sich nach einer super Methode an. Berechnen der Teigtemperatur ist keine richtige Alternative. Wie ich aus eigener Erfahrung weiß, da es wirklich sehr, sehr viele Einflussfaktoren gibt. Zum Thema Teigtemperatur als Hobbybäcker beeinflussen habe ich noch eine Methode beizusteuern. Einen zu warmen Weizenteig kann man schnell um 2 bis 3 Grad kühlen, indem man ihn auf der feuchten Arbeitsfläche laminiert, also dünn auszieht und dann ein paar Minuten mit großer Oberfläche kühlen lässt. Dann packt man ihn wieder zusammen und knetet ihn fertig. Das Laminieren hilft gleichzeitig bei der Klebeentwicklung. Ich nutze das insbesondere bei weicheren Teigen für Baguette oder Ciabatta. Hat mir schon bei vielen Sommerkursen geholfen.
Was ist Laminieren?
Laminieren ist also ein anderes Wort für, das benutzt man auch beim Torieren, dieses Wort. Also quasi. Und Laminiere heißt dann praktisch so dieses Einschlagen.
Okay.
Also ich habe das so gesehen auf Videos, da wird der Teig praktisch komplett auf die Arbeitsplatte gepackt. Das geht wirklich nur mit so weichen, muss ich so einen weichen Baguette-Teig oder so vorstellen. Der wird komplett ausgezogen und dann wieder, und dann kurz, so wie ich es verstehe, kurz quasi kühler gelassen. Also dann schreibt er auf einer feuchten Arbeitsplatte, die dann irgendwie auch einigermaßen kühl ist. Und dann kühlt er aus und dann rollt man wieder zusammen quasi. Also ich weiß jetzt nicht, ob man zusammen rollt, zusammen legt. Mhm. Und dann, genau, und das ist ja logisch, das hilft dann, schreibt er auch, das hilft dann auch direkt bei der Kleberentwicklung. Also eine sehr, sehr coole Methode, die ist mir dann auch wieder eingefallen, dass ich das halt schon mal auf Videos gesehen habe. Selber noch nie probiert, weil wir natürlich zu große Teige haben. Übrigens auch zu große Teige für die Methode von der Ilse, also groß irgendwie in Frosterpacker ist halt nicht. Aber fand ich spannend.
Aber für zu Hause
das? Und das fiel mir dann auch ein, weil wir machen für die Matre zum Beispiel, die wir ja regelmäßig füttern, auch unter anderem für Panettone, die tun wir auch manchmal laminieren. Also das heißt, wir rollen die aus Hast du bestimmt auch schon gesehen, wir rollen die aus mit der Ausrollmaschine und wickeln die dann ganz straff auf. Das ist quasi Laminieren. Und da ist uns das auch schon aufgefallen, dass der Teig dann, dass es ein Unterschied ist, ob man den misst nach dem Kneten oder nach dem Laminieren. Also das kühlt den Teig irgendwie geschwind, wenn man den so ausrollt. Und vor allem, wenn man dann noch irgendwie auf eine feuchte Arbeitsfläche packt. Also vielen Dank für diese Feedbacks.
Sehr gut.
Und kommen wir auf unser Thema, oder? Halbe Stunde haben wir schon fast voll. Wie befürchtet, haben wir schon viel zu viel wieder über andere Themen gesprochen. Oder hast du noch was, bevor wir einsteigen ins Thema?
Nee, alles gut. Ich freue mich auf das Thema.
Du freust dich auf das Thema? Ich freue mich auch auf das Thema und habe auch gleichzeitig ein bisschen Schiss, weil es ist ein sehr polarisierendes Thema. Und zwar geht es heute ums Thema, wisst ihr ja schon alle, weil ihr habt es ja schon im Titel gelesen, Bio oder konventionell? So, sehr polarisierendes Thema, glaube ich. Oder sagen wir mal, je nachdem, wenn es jemand betrifft, dann kann es durchaus polarisieren. Und mir ist wichtig, vorneweg zu dem Thema zu sagen, also es sind halt meine Erfahrungen und meine Sichtweise, wie ich das wahrnehme oder wie meine Erfahrungen jetzt so nach 12 Jahren Bäckereibetrieb sind. Am Anfang als Mischbetrieb, inzwischen als 100%, fast 100%, erklär's gleich ein bisschen genauer, Biobetrieb und was da die Schwierigkeiten sind und so weiter und so fort. Aber jeder hat ja seine Argumente für das eine oder das andere und jeder darf das auch nach seiner Überzeugung machen. Also ich bin niemand, der da jetzt alle missionieren will oder sagt, jeder muss es so machen. Nein, das ist unser Weg. Und jeder hat ja so seine Argumente für oder gegen Bio. Und manchmal weiß ich auch, wenn man vor allem in größere Strukturen unterwegs ist, ist es natürlich auch deutlich schwieriger nochmal, da irgendwie komplett die Dinge so umzustellen. So, das ist mir einfach wichtig. Aber trotzdem möchte ich meine Erfahrungen gern teilen, weil mir hätte es unheimlich gut getan, jemand hätte die mal mit mir vorher geteilt. es ist nämlich tatsächlich nicht das Gleiche, ob man mit konventionelle Mehle backt oder mit Biomehle. Vor allem, wenn man, sag jetzt mal, im professionellen Bereich unterwegs ist, darauf angewiesen ist, dass die Leute einkaufen kommen und auch vor allem zu Recht ja auch die gleiche Qualität erwartet und nicht irgendwie jetzt auf einmal kleineres Produkt oder wie auch immer. Also das war halt so auch mein Anspruch, dass die Qualität vom Produkt, und damit meine ich jetzt quasi die Optik, die Knusprigkeit und so, nicht drunter leidet, sondern die muss mindestens gleich gut bleiben. Das war so der Ansatz am Anfang. Und also ich hole mal kurz ein bisschen aus. Tobi, du bremst mich einfach, wenn ich nimmer aufhöre und unterbrichst mich gern. Also bei uns war es so, als wir die Bäckerei übernommen haben, war das ja eine konventionelle Bäckerei und ich hatte auch in mehrere Biobetriebe vorher schon gearbeitet und habe auch mitgekriegt, wie schwierig das mitunter auch ist. Unter anderem in einem Betrieb hatten wir das Problem, dass wir Fadenzieher im Produkt hatten. Ich weiß nicht, kennst du Fadenzieher?
Ich habe keine Ahnung, was Fadenzieher ist.
Du hast keine Ahnung.
Also jetzt habe ich Mutterkorn gelernt, jetzt lerne ich auch noch Fadenzieher.
Ja, genau. Fadenzieher ist auch eine Brotkrankheit. Oder ist eine Brotkrankheit, die eigentlich auch relativ, als ich damals die Ausbildung gemacht habe, stand in den Fachbüchern so, das spielt halt keine Rolle mehr. Das ist im Prinzip ein Kartoffelbacillus, der auf dem Getreide haftet und sämtlichen Backprozess überlebt. Also hitzeresistent ist. Das Einzige, was ihn sozusagen tötet, ist Säure. Und den hast du in konventionelle Getreide normalerweise nicht mehr, weil er eben halt, weiß ich nicht, wegspritzt wird, vermute ich mal. Und im Bio-Bereich kann das durchaus vorkommen. Du siehst es dem Getreide aber nicht an. Und das äußert sich so, dass du bei Broten, die wenig Säure haben, also helle Brote wie ein Baguette, Ciabatta, wie auch immer, auch mal ein Weizenmischbrot vielleicht, da hast du nach wenigen Stunden, oft vielleicht am Abend oder spätestens am nächsten Tag, so ein bisschen fauliger Geruch. Also sowieso so fauliges Obst. Und es wird richtig eklig. Also das wird dann so matschig. Also am Anfang fühlt es sich an, wie wenn es nicht richtig durchbacken ist. Dann wird es so richtig matschig und du kannst die Krume dann so richtig in so Fäden ziehen. Deswegen heißt es Fadenzieher. Und es ist, wenn du es einmal gekocht hast, du wirst diesen Geruch nicht mehr vergessen. Und am Anfang hatten wir dieses Problem tatsächlich in der Bäckerei auch ab und zu. Und wenn das mal jemand gesehen hat oder daheim hat, unbedingt alles irgendwie mit Essigwasser, Essigessenz abreiben, wo irgendwie das Brot damit Kontakt hat, weil sonst hast du das immer wieder. Und ich war mal im Betrieb, da haben wir dieses Problem nicht mehr in den Griff gekriegt. Wir haben im Sommer, und das hauptsächlich im Sommer, weil das bildet sich quasi nach dem Backen, also ich denke, wir müssen Brote auch möglichst schnell auskühlen, im Sommer ist das ja nicht der Fall. Und dann hatten wir dieses Problem, also in dieser Bäckerei dann echt, dass wir in jedem Produkt irgendwie im Stoller, überall hatten wir nachher Fadenzieher drin. Vor allem, wenn die Kunden das Produkt dann noch reklamieren und zurückbringen, ja, das macht es natürlich nicht einfacher. Und das hatten wir tatsächlich auch in unserer Bäckerei am Anfang ein, zwei Mal. Und vor allem, wenn du dann mit Altbrot arbeitest, was wir ja auch machen, hast du das Problem, du kriegst das einfach nicht mehr, irgendwann nicht mehr weg. Und das waren so Sachen, die haben mich echt abgeschreckt, so ein bisschen Bio zu machen. Wir waren dann am Anfang aber ein Mischbetrieb. Wir haben so ein paar Brotsorte in Bio-Qualität gemacht, weil wir von Anfang an eine Lieferanfrage von so einer Öko-Küche hatten, die mit zu beliefern. Und am Anfang wollte man das unbedingt machen. Und deswegen waren wir einfach ein Mischbetrieb, was ich nie sein wollte. Weil was ich auch erlebt habe in Betriebe, die eben konventionell und Bio produziert hatten, dass du dann in der Backstube stehst und die Bäcker ist dann zum Teil gar nicht klar, was ist bei uns eigentlich Bio, was nicht. Dann ist der Bio-Rohstoff aus. Also das war auch was ich, wovor ich ein Graus hatte. Der Bio-Rohstoff war aus. Ja gut, dann nehmen wir halt doch die konventionelle Sonderblumenkerne, wenn die Bio jetzt halt nicht da sind. Deswegen habe ich es damals so gemacht, ich hatte keinen Rohstoff doppelt da. Also auch wenn ich nur einen Teil der Bioprodukte oder der Brote in Bio-Qualität gemacht habe, habe ich zum Beispiel Sonderblumenkerne in alle Produkte dann in Bio-Qualität verarbeitet, weil das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. So, weil für mich ist, also für uns war ganz, ganz wichtig halt Transparenz und dass die Leute irgendwie auch uns vertrauen können und nachvollziehen können, was wir da tun. Und das finde ich bei so Mischbetrieben manchmal einfach schwierig für der Verbraucher dann irgendwie. Ja, was ist, also wenn jemand da Wert drauf legt, finde ich es schwierig, oft nachzuvollziehen, was ist jetzt Bio und was ist nicht Bio. Und wenn man dann groß Bio draufschreibt und die Hälfte ist gar nicht Bio, finde ich auch schwierig. Aber so war das damals am Anfang und wir haben echt auch Schwierigkeiten gehabt am Anfang, vor allem so im Konditoreibereich. Erstens gibt es auch manchmal die Rohstoffe dann nicht unbedingt in sehr guter Bio-Qualität. Und über die Jahre wurde das dann aber immer mehr. Also wir haben immer mehr Produkte dann in Bio-Qualität gemacht, weil die Nachfrage auch gestiegen ist. Und irgendwann war ich auch so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigt auch, was Getreideanbau und einfach angeht. Und ich will nimmer anders als Bio produzieren. Und der letzte Step war dann, waren dann eben gerade die Produkte so ein bisschen in der Konditorei, also Früchte, solche Geschichten. Und das große Thema waren die Brezeln.
Mhm. Okay.
Also die Brezeln, ich habe da einen Blogartikel drüber geschrieben, den habe ich mir hier noch neben hingelegt, da wollte ich nochmal lesen, wie das damals war. Dann habe ich geschrieben am 1.10.24, also noch gar nicht so lange her. Weil das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass wir uns an diese Umstellung quasi gewagt haben, dann zu sagen, okay, wir bestellen kein konventionelles Mehl mehr. Weil wir haben vorher schon immer Backversuche gemacht und die Brezel ist halt für uns ist unser A-Produkt Nummer 1. Für das stehen wir, mit dem verdienen wir einfach auch am meisten Geld, um das auch mal offen zu sagen. Also das ist einfach sehr wichtig für unseren Betrieb. Nicht im Sinne von, dass wir uns die Tasche voll machen, sondern der finanziert eben einen Großteil unseres Betriebs.
Ja.
Und dann ist ja auch so, die Brezel steht ja für die Gesamtheit des Könnens des Bäckers. Also ich sage immer, hier in unserer Gegend, das spreche ich wahrscheinlich aus, wahrscheinlich in ganz Baden-Württemberg, ist die Brezel gut, ist der Bäcker was, ist die Brezel nix, ist der Bäcker auch nix so. Also die steht das ja für die ganze Qualität der Bäckerei so. Und also dann haben wir es so gemacht, wir haben dann auch Backversuche gemacht, dann hat es auch einigermaßen funktioniert. Und jetzt kam aber das große Problem, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, wenn wir backen halt viele Brezeln der Tag über und quasi die perfekte Bio-Brezel dann zu jeder Tageszeit, weil wir ja auch den ganzen Tag laufen, frisch backen, in der gleichen Qualität und auch in der Qualität, die die Kunden gewohnt sind, im Laden liegen zu haben, das war dann die Schwierigkeit. Also wir haben da Brezeln teilweise aus dem Ofen gezogen, kann ich dir nachher auch noch Bilder schicken, die kann ich leider nicht öffentlich teilen, aber die kann ich dir gern schicken. Also ich war so frustriert. Ich habe irgendwann gesagt, also als wir dann durch waren durch diesen Prozess, habe ich irgendwann gesagt, wenn ich gewusst hätte, was ich mich da einlasse, ich jetzt nie gemacht. Bin aber heute glücklicher denn je, dass wir echt so eine echt geile Qualität an Brezeln im Laden haben, in Bio-Qualität. Mhm. Und wir haben aber unseren ganzen Prozess umgestellt. Also unseren ganzen Prozess, der ist jetzt viel besser wie vorher übrigens. Ist viel, viel einfacher jetzt am Ende. Also er passt besser in unseren Ablauf als früher, das ist eigentlich viel besser und wie gesagt, ich könnte heute nicht glücklicher sein, aber wir haben echt stellerweise bis zu 20% weniger Brezeln verkauft. Mhm. Das war erschreckend und gleichzeitig auch sehr erfreulich, weil die Leute sind unheimlich qualitätsbewusst. Du kannst am Ende des Tages wirklich ablesen, wenn du Schwierigkeiten bei einem Produkt in der Qualität hast, an deine Verkaufszahler. Es ist total spannend. Und da braucht man sich auch gar nicht selber in das lügen und nichts. Es steht und fällt wirklich mit der Qualität des Produkts. Und es ist ja die Gefahr oft, wenn man jetzt jahrelang irgendwie, so wie wir quasi, backt, immer das Gleiche. Man wird ja schon betriebsblind, logischerweise. Man kann Qualitätskontrolle machen, wie man will. Man kann Leute befragen. Man selber merkt es meistens als letztes. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man merkt nicht immer gleich, wenn man irgendwo vielleicht der Fokus gerade nicht so drauf hat. Und du kannst es immer an deine Verkaufszahl ablesen. Und das war irgendwie, wie gesagt, auch schön zu sehen, dass die Leute so qualitätsbewusst sind. Aber wir haben wirklich auch Diskussionen im Laden gehabt. Wir haben dann den Leuten auch erklärt, wir stellen gerade um auf Bio. Und das muss man aber auch dazu sagen, nicht jeder Kunde, der und nicht jede Kundin, die bei uns einkauft, legt jetzt Wert auf Bio, sondern findet einfach die Produkte lecker oder kauft halt ein, weil wir in Unterwinkheim sind. Manchmal sind es auch ganz pragmatische Gründe. Und wir hatten echt dann also eine Kundin zum Beispiel gesagt, das ist mir völlig egal, ob Bio oder nicht, ich will meine knusprige Brezel. Und also es war sehr, sehr nervenaufreibend, das Ganze.
Aber was war der Punkt, der nicht gleich gegenüber konventionell, also wenn du jetzt hier sagst, die Knusprigkeit oder war?
Ja.
Ist nicht aufgegangen oder hat die Lauge nicht drauf gehabt? Keine Ahnung. Was war am Ende die Schwierigkeit?
Die Schwierigkeit war, dass wir einfach, also wir haben, also ich fange ein bisschen weiter vorne noch kurz an. Mein Ziel war, eigentlich am Anfang gar nicht so viel darüber zu schwätzen, sondern einfach umzustellen und die Leute und zu hoffen, dass wir es, also dass die Qualität mindestens genauso gut ist oder dass die Leute irgendwann sagen, oh, ihre Brezel sind irgendwie anders, sind richtig lecker, was macht denn ihr gerade? Und dass wir dann sagen, ah, die sind jetzt in Bio-Qualität. Das war das Ziel. Haben wir nicht erreicht, kann ich gleich vorne wegnehmen.
Okay.
Aber zumindest war mein Anspruch, dass das Produkt, das habe ich vorher schon gesagt, das muss gleich gut sein. Also das, und jetzt wird es fast schon philosophisch, aber ich finde, wir müssen auch mal drüber sprechen, was ist eigentlich Qualität? Weil ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Brezel sollte die gleiche Qualität haben.
Ja.
Jetzt ist aber die Frage, was ist überhaupt Qualität? Also ist Qualität eine knusprige Brezel, die irgendwie ein schönes Volumen hat, schön glänzt, aber dafür einen Haufen Zusatzstoffe enthält? Oder ist Qualität eine Brezel, die vielleicht nicht ganz so knusprig ist, nicht ganz so lang saftig bleibt, vielleicht das Volumen etwas kleiner ist, aber dafür keine Zusatzstoffe enthält, also wirklich nur aus natürlichen Zutaten besteht? Das muss ja jeder letztendlich für sich selber definieren. Aber ich war halt irgendwann an dem Punkt, also wir hatten in der Brezel noch ein konventionelles Backmittel drin. Backmittel, sehr gefährliches Wort. Also es gibt auch Backmittel und Backmittel. Also letztendlich war es auch ein Backmittel ohne technische Enzyme. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber es war jetzt auch nichts Künstliches oder keine Chemie oder so drin. Aber trotzdem habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist auch mein Berufsstolz. Ich will wissen, was ist da genau drin in dem Produkt und was passiert da. Ich will nicht irgendeine Zusatzbackhilfsmittel oder wie man es auch immer nennen will, dazugehe, wo ich gar nicht genau weiß, was das eigentlich ist und was das genau bewirkt, sowas wie Ascorbinsäure zum Beispiel oder so. Mhm. Das will ich einfach nicht mehr. Also ich habe dann echt am Schluss auch keine Brezel mehr selber gegessen, weil ich das einfach nicht mehr wollte. Und ja, genau. Also das ist ja letztendlich ist ja dann fast, muss ja jeder für sich dann, wie gesagt, entscheiden, was ist überhaupt Qualität. So, aber ich wollte halt, dass wir bei Knusprigkeit, Größe, Glanz und so, Frischhaltung keine Abstriche machen, halt, sondern das mindestens gleich gut ist und dann aber noch den Vorteil haben, dass es halt Bio-Qualität ist. Deswegen haben wir von Anfang an das, die Teigeinlage erhöht. Also wir haben von Anfang an mehr Teig verwendet, weil klar war, das Volumen wird ein bisschen leiden. Was ich erstmal auch besser finde, weil im Konventionellen ist es oft so, auch bei Weckle zum Beispiel und auch bei Brezeln, die wiegen oft nicht viel und unheimlich sind halt so viel Luft.
Ja.
So oft bei Brezeln, auch wenn man reinbeißt, dass man im Ausbau so ein Loch hat. Das hast du bei Bio nicht, weil das einfach gar nicht so extrem, also der Kleber ist halt nicht so leistungsfähig oder nicht so stark oder ich sag's jetzt halt mit meinen Praktikerworte, das ist vielleicht ein Lebensmittelchemiker, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, auf jeden Fall. Das geht halt gar nicht so so extrem auf. So, also das war schon das erste Problem, also das wussten wir schon, deswegen haben wir die Teigeinlage erhöht. Dann war das zweite, dass der Ausbund schwieriger war zu erreichen, also dass es so schön einfach aufplatzt. Und das Hauptproblem war tatsächlich, also weil wir ja immer, wir backen ja früh morgens Brezel und die haben wir vorher immer einen Tag vorher produziert, dann über Nacht im Froster gehabt und morgens rausgeholt, dann also auf Gare gestellt und irgendwann backe. Und dann waren die Brezeln halt für mehrere Stunden im Kühlhaus, quasi im Reifezustand im Kühlhaus, haben da gewartet, bis sie dran waren, gebacken zu werden, ja, quasi, weil wir den ganzen Tag frisch backen. So, jetzt haben wir gemerkt, das geht im Bio-Bereich gar nicht, weil schon nach weniger oder nach relativ kurzer Zeit, Stunde oder so, fangen die an, im Kühlhaus einfach zusammen zu schrumpeln. Die sind einfach nicht so stabil, weil das zum einen das Kleber-Eiweiß nicht so stabil ist und sicher auch in dem Backmittel irgendwas drin ist, was die Teige halt irgendwie stabil hält. Und ja, also das war schon mal das erste Problem. Wir haben irgendwie nach einer Stunde komplett andere Brezeln gehabt, vor allem die halt also ganz, ganz furchtbar ausgesehen haben. Also, und das war so frustrierend. Wir haben dann über Wochen wirklich morgens den Ofen aufgemacht, Brezeln raus, so, und denke, ich kann Stolader heute gar nicht aufmachen, so scheiße sehen die aus. Also du merkst an meiner Wortwahl, wie sehr mich das Ganze emotional mitnimmt. Genau, also wir haben es halt einfach überhaupt nicht in den Prozess integriert gekriegt, letztendlich. Das war das Problem. So irgendwie 3-4 Bruch zu machen, die zu begleiten bis zur perfekten Gare, bis zum Backen, das war nicht die Schwierigkeit, sondern wirklich so dieses 1500 Brezeln in unserer kleinen Backstube in der perfekten Qualität im Ladeliege zu haben, während du noch 30 andere Produkte produzierst, das war die Schwierigkeit. Und dann haben wir den Prozess komplett umgestellt, haben viel, viel, viel mehr auf Teigtemperaturen nochmal geachtet, auch auf das Thema Restteig, weil bei Brezelproduktion ist immer Restteig auch ein Thema, weil wir backen ja den ganzen Tag über und die Teiglinge, die wir abends nicht mehr brauchen, die kommen am nächsten Tag wieder zurück in Teig als Vorteig letztendlich. Da haben wir auch nie so hundertprozentig genau geguckt, sind das jetzt 2 Kilo oder sind das jetzt 4 Kilo, okay, weil es einfach keinen Unterschied gemacht hat. Mhm. Aber natürlich haben wir das auch sofort aufs Butterbrot geschmiert gekriegt, dass das eben in dem Bereich, wenn du auf Hilfsmittel verzichtest, eben doch einen ganz großen Unterschied macht, weil du einen ganz anderen Anteil an Vorfermentation im Teig hast. Also ich habe wieder unheimlich viel gelernt und im Nachhinein bin ich auch super glücklich über diesen Prozess. Genau, ich habe den echten Franz Schmid von der Obeck, der hier auch schon im Podcast zu Gast war, nochmal angerufen, du musst nochmal kommen, hilf uns bitte. Und wir sind wirklich den Prozess von der Rezeptur über den Prozess bis zum Backen nochmal durchgegangen, okay, wo sind Stellschrauben, weil der Teig einfach viel zu schnell abgebaut hat. Also der hat einfach viel zu schnell seinen Garzeitpunkt irgendwie, und zwar nicht jetzt vom Volumen, sondern also der war einfach, der hatte keine Kraft mehr, der ist einfach nicht mehr schön aufgegangen. Und wo sind Stellschrauben quasi, wo wir eingreifen können? Also wir schaffen die Teige jetzt auch deutlich schneller weg vom Tisch und so weiter und so fort. Also es war auf jeden Fall ein spannender Prozess. Und
aber erfolgreich.
Am Ende erfolgreich, und das Schöne ist, die Zahlen haben sich dann auch wieder erholt. Okay. Das war also auch schön gut zu sehen. So, die Verkaufszahlen haben sich auch wieder stabilisiert. Ich bin echt happy jetzt zu sagen, okay, wir haben echt geile Qualität an Produkte mit den Schwankungen, die es natürlich jeden Tag gibt. Und ich so richtig zufrieden bin ich mit der eigenen Sache natürlich nie, aber das in 100% Bio-Qualität, in den Bedingungen, die jetzt vor allem gerade aus sind, bin ich echt stolz auf uns und auf unser Team, das so hinzukriegen, weil das ist echt was. Also ich musste wirklich den Brezelnbagger fast neu lernen, hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber es ist was komplett anderes wirklich. Also vor allem beim Brot und so, glaube ich, ist es nicht das große Thema, aber beim Kleingebäck, Croissant und so weiter, da merkst du halt richtig, dass es auf die Details ankommt. Und das macht aber auch Spaß.
Yeah.
Das macht ja unseren Beruf so anspruchsvoll. Und vor allem finde ich das Allergeilste halt, dass ich jetzt weiß, was meine Produkte ist. Ich weiß, wo es herkommt, weil ja alles, fast alles von der Obeck aus Schrotzberg kommt. Ich weiß, was welche Zutat bewirkt, warum ich die drin habe, kann alles erklären. Und habe halt selber auch total Bock, das zu essen, weil wenn du dich mal auch mit dem auch mit Anbau und so beschäftigst, dann, also ich wollte das dann halt irgendwann nimmer. Und vor allem dann, und auch in der Verarbeitung, ganz ehrlich, also es gibt halt im konventionellen Bereich so viel, was zugesetzt werden darf und was auch zugesetzt wird, weil halt genau das Problem ist, weil die Bäckereien sind groß, dann haben sie ein großes Filialnetz, in den Filialen soll Frischbacke werden und in den 50 oder 100 Filialen soll ja überall die gleiche Qualität liegen. Da musst du im Prinzip, also ich sage immer so, das ist aber jetzt wirklich nur meine Meinung, du musst dem Produkt eigentlich die Natürlichkeit nehmen, weil ein natürliches Produkt hat immer Schwankungen.
Ja.
Und wenn du das aber nicht kannst, weil du halt ein riesen Betrieb bist, dann musst du dem Produkt die Natürlichkeit irgendwie nehmen. Und das muss jeder für sich entscheiden.
Aber am Ende ist auch die Natürlichkeit, die Qualität ausmacht. Und ich glaube, dass das auch viele erkennen. Und dann ist halt mit der Optik nicht ganz so wichtig, wenn aber die Qualität im Sinne von einem guten Geschmack oder auch einfach von einem Mundgefühl, das ein anderes sicher ist, trotzdem gegeben ist.
Absolut. Und das ist so. Also ich finde, wir haben eine bessere Brezel als je zuvor, weil sie halt eben, weil sie nichts drin hat. Und weil sie halt, wie du sagst, auch das Mundgefühl. Also ich finde, wir müssen auch alle wieder lernen, wie schmecken die Produkte denn eigentlich? Da hatten wir es ja letztens bei der Metzgerei Grieshaber drüber. dass man wieder lernen muss, wie schmeckt denn ein Fleischkäse eigentlich? Ja. Wie schmeckt denn ein Brezel eigentlich? Wie schmeckt denn ein Brot eigentlich? Und ich bin auch der Überzeugung, also die konventionelle Leute sagen, der schmeckt, tut man es eh nicht. Aber ich bin schon der Meinung, dass es einen Unterschied macht. Weil, was wir noch gar nicht angesprochen haben, das ganze Thema Verträglichkeit. Also wir haben so viele Kunden, die zu uns kommen und sagen, euer Brot kann ich essen, obwohl ich so eine Schwierigkeit habe mit Brotverdauung. Und es liegt zum einen natürlich am Prozess, weil das bei uns gestern mit einem kleinen Artikel in der Zeitung von der Uni Hohenheim, aha, dass sie jetzt festgestellt haben, dass, warte, ich kann kurz zitieren, habe es mir nämlich abgefordert, oder mir wurde es natürlich gleich auch geschickt, dass Sauerteig eben extrem gut ist, was die Verträglichkeit angeht. Und das hat, glaube ich, damit natürlich ganz viel zu tun, das weiß ich auch, aber auch mit, ich glaube auch mit dem Thema, dass wir eben Biogetreide verarbeitet. Wie steht drin? Ob ein Weizenbrot viele Nährstoffe liefert, hängt vom Backverfahren ab. Eine lange Backvorbereitung mit Sauerteig macht die wertvollen Inhaltsstoffe des Getreides erst für den Körper verfügbar, wie die Universität Hohenheim als Ergebnis eines Forschungsprojekts mitteilte. Viele Mineralstoffe und Spurenelemente im Weizenkorn sind an die sogenannte Phytinsäure gebunden. Der menschliche Körper kann diese Säure nicht verdauen und scheidet sie mitsamt den Nährstoffen wieder aus. Erst durch die Teigruhe im Sauerteig werden Mineralien für den Körper bioverfügbar. Hat die Uni Hohenheim eine große Studie dazu gemacht, hat mir dann ein befreundeter Landwirt geschickt und hat gesagt, jetzt macht ihr eine riesige Studie für was wir schon lange wissen. Fand ich dann ganz witzig. Ja, also, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das letzte war dann so dieser Step, zu sagen, okay, in dem Bereich Konditorei oder auch zum Beispiel belegte Weckle, deswegen sind wir dann auf der Metzgerei Grieshaber gekommen, da war ja das Technologische jetzt kein Thema. Ob du jetzt Bio-Heidelbeere oder konventionelle Heidelbeere verwendest, macht im Prozess erstmal keinen Unterschied. Ja. Aber da ist halt auch die Frage, kriegst du die Rohstoffe regelmäßig in der Qualität, in der gleichmäßigen Qualität, möglichst gleichmäßigen Qualität, zum Preis, den du irgendwie auch realistisch nochmal wieder in dem Produkt umsetzen kannst. Also es war dann noch viel Fleißarbeit, von der Schokolade, von Schokocroissant angefangen, bis, wie gesagt, so die Früchte, bis zur Wurst. Deswegen sind wir also jetzt 99% Bio. Die letzte Steps sind jetzt die Wurst. Wir haben letzte Woche eine riesige Lieferung an Maultasche gekriegt von der Metzgerei Grieshaber, weil wir ab zum Sortimentswechsel, jetzt gibt es wieder Schwabefesper. Gut. Weil wir haben irgendwann ja auch keine Schwabefesper mehr backen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, diese riesige, ellenlange Zutatenliste vom Metzger für seine Maultasche bei mir mit auf die Zutatenliste zu packen. Jetzt haben wir Maultasche von der Metzgerei Grieshaber, also ich muss hier ein bisschen Werbung machen. Dürfen wir auch, oder?
Ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben die Metzgerei Grieshaber noch gar nicht thematisiert gehabt.
Doch, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ah, wir haben sie noch nicht namentlich erwähnt.
Genau.
Okay,
oder jetzt ist sie im Zusammenhang erwähnt. Auch mit mir gar nicht erwähnt. Also die Metzgerei Grieshaber ist hier Luftlinie 400 Meter entfernt.
Doch, du hast ja drüber erzählt, dass die Bauarbeiter doch bei dir, bei eurer Baustelle Fleischkäse geholt haben.
Das habe ich, hab ich dir erzählt.
Ah, das hast du nur mir erzählt. Warst,
aber das haben wir dir noch gar nicht berichtet. Also,
das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Da müssen wir es nachholen.
Als wir hier in Ort gezogen sind, war uns gar nicht bewusst, was es hier für eine Metzgerei gibt. Und die Handwerker, die dann hier tagsüber das Haus umgebaut haben für uns, die haben halt mittags auch Vesper gebraucht. Und bei uns im Dorf gibt es natürlich nicht viele Optionen. Und dann gibt es da an der Hauptstraße eine Metzger. Und die Rückmeldung, nachdem wir dann gefragt haben, aha, der Metzger da unten und so, ja, da könnt ihr nicht hingehen, das kann man nicht essen, das, was die machen. Und die waren einfach anderen Geschmack gewöhnt. Heute muss ich andersrum erzählen, meine Kinder essen eigentlich vom anderen Metzger nichts mehr, weil sie sagen, ah, die Wurst, die ist so pink und die schmeckt nach nichts. Ja. Das ist die andere Seite dann.
Ja.
Und ich glaube schon, also ich habe viele Jahre keine Seidenwürstle gegessen, weil ich eben auch danach Migräne gekriegt habe, weil irgendwas drin ist, was bei mir auch was auslöst. Und jetzt gehe ich dort zur Metzgerei und die sind sensationell und ich habe überhaupt gar kein Problem, kann die essen. Das ist super. Und das war jetzt eben, als du bei uns zu Besuch warst, der Zufall, dass du die gefunden hattest, aber nicht gewusst hast, dass die bei uns ums Eck sind. Ja, so irgendwie war's.
Genau, ja. So war's, ja. Genau. Und das ist die erste, und also, ich habe mit David schon ausgiebig über das Thema Maultasche schon philosophiert. Gut. Und da ist es ja auch so bei der Maultasche. Warum muss da so viel drin sein? Das ist ja nur deshalb, damit es irgendwie, ja, es wird einmal in der Woche produziert, dann muss es irgendwie in die Filiale, dann muss es irgendwie haltbar sein, dann muss es gut aussehen, muss auch über mehrere Tage gut aussehen. Was soll das? Lass uns doch lieber kleiner produzieren und die Sache so machen, wie sie ursprünglich mal gedacht waren. Und die Metzgerei Grieshaber, es gibt bestimmt noch andere tolle, aber Biometzgerei gibt es tatsächlich nicht so viele. Da habe ich jetzt eine Zutatenliste von der Maultasche, die ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also so kurz, es ist halt nichts drin, was nicht nein gehört. Und genau, deswegen gibt es ja nächste Woche wieder Schwabe-Vesper. Also ganz viele Leute haben danach gefragt, weißt du, was Schwaberfespa sind? Ja, gell?
Ich weiß, aber du darfst gar nicht
erklären. Also Käsestange mit Maultaschenstreife.
Genau.
Und die hat aber jetzt lange nicht und viele, und vor allem mein Sohn hat immer gefragt, Papa, wann gibt's endlich wieder Schwaberfespa? Ich will meine Kumpels in der Schule wieder Schwaberfespa mitbringen. Deswegen hatte ich auch Druck, endlich gescheite Bio-Maultasche zu finden. Und
welche freue Klasse mich jetzt war's? Echt, dass wir
vierte Klasse. Ja. Und ich habe jetzt, wir haben jetzt letztes Jahr die Lieferung gekriegt und jetzt haben wir extra für ihn schon mal gestern drei Schwaberfespa backe, damit er seine Kumpel schon mal was mitbringen kann.
Jawohl.
Die haben teilweise im Fußballverein diskutiert, wo es eine gute Biometzgerei gibt, damit der Grimmer endlich wieder Schwaberfespa backen kann.
Sehr gut.
Also spannend. Ja, ja, noch kurz zum Thema Bio, nicht Bio, um das dann irgendwie vielleicht auch abzuschließen. Also das, ich könnte da noch stundenlang drüber erzählen. Also zum Beispiel das Stichwort technische Enzyme und so weiter, habe ich jetzt noch gar nicht das Fass so arg aufgemacht. Ich für meinen Teil finde inzwischen, eine gute Qualität kann nur Bioqualität sein. Also das ist aber einfach meine ganz persönliche Meinung. Und deswegen bin ich auch so stolz, dass wir Panettone aus Biomehl backen. Und wir haben für uns halt irgendwann auch entschieden, okay, auch Baguette oder Croissant backen wir nicht mit irgendwelchen Mehle aus Frankreich, sondern wir nehmen die Biomehle hier aus der Region und versuche, das so gut wie möglich hinzukriegen. Und was mich echt freut, unsere Produkte, optisch stehen die in nichts noch, keiner konventionellen Bäckerei. Und das finde ich halt cool, weil es geht ja, also für mich geht es halt, es muss halt auch, also Ästhetik hat ja auch irgendwie, weißt du, als Architekt besser wie jeder andere. es gehört halt auch dazu. Also
ganz Auge ehrlich, ist mit, wenn du irgendwie in der Bäckerei
kommst schon. Ne? Ja, und es gibt ja schon so Bio-Bäckerei, wo du dann denkst, ja, das sieht man dem Produkt halt auch an, dass es Bio ist. Und da will ich auch wegen wegkommen davon. So, also, ja. Ich habe noch eine große Empfehlung. Wenn sich jemand mit dem Thema Bio, also auch wenn man sich nicht damit auseinandersetzen will, sollte man das sich unbedingt zu Gemüte führen. Und zwar gibt es in der ARD-Mediathek eine sehr, sehr, sehr tolle Sendung, die aus drei Teile besteht. Ich weiß nicht, ob du sie überhaupt
kennst. Ich habe sie im März schon gesehen.
Ja. Also wahnsinnig interessant und vor allem, also für mich war die Folge über das, also geht die Sendung heißt Unser Brot, ich stelle den Link in die Shownotes. Geht es? Kann man den Link in Shownotes anklicken? Wir müssen dann halt rauskopieren. Ja, doch klar kann man, logisch wäre man. Übrigens Thema Shownotes, ich schweife schon wieder ab, aber wir haben in der vorletzten Folge, die Schwabenfolge, unsere Shownotes nicht gemacht. Ich habe sie jetzt, ich hoffe, sie sind inzwischen drin. Ich habe sie David geschickt und ich hoffe, sie haben sie nachgefügt. Da ist ja der Link zu deiner Wanne und so und auch die Liste von uns. Und genau, da stelle ich den Link auch rein in der ARD-Mediathek. Die Serie heißt Unser Brot und zwar aus drei Teile. Einmal die Landwirtschaft, einmal die Müller und einmal die Bäcker. Und vor allem die Folge über die Landwirtschaft war für mich sowas von wieder augenöffnend. Und es ist immer in alle drei Bereiche ein konventioneller Landwirt oder Bäcker oder Müller, ein Bio und ein Demeter oder sowas. Also die drei Abstufungen meistens. Und mal zu sehen und zu hören, mit welcher Leidenschaft dieser Demeter-Landwirt, ich glaube, dass er übrigens mit Lutz Geisler zusammen schafft, dass die von dem das Getreide zum Teil beziehen.
Okay. Der ist auch Teil von der Sendung.
Genau, der kommt dann in der Bäcker, und der kommt auch schon in der Landwirtschaftsfolge, glaube ich.
Genau.
Das ist wahnsinnig interessant und faszinierend. Wir haben vorletztes Jahr mit alle unseren Mitarbeitern den Ausflug auch nochmal gemacht zur OPEC, wo die uns das auch nochmal, also wir sind raus auf die Äcker, die haben uns das erklärt, aber mit Fruchtfolge, wie viel Gedanke die sich machen. Und dann auch eben, dass man dann eben auch sieht, okay, es funktioniert eben doch in Bioqualität zu produzieren, aber halt nicht, wenn man so produziert wie konventionell, sondern dann muss man halt bestimmte Dinge beachten, Reiheabstände und. Also wer sich das muss man sich wirklich, also ich kann nur appellieren, sich das anzugucken, wenn man es noch nicht anguckt hat. Jede Folge geht 1,5 Stunden, aber das lohnt sich echt. Aber zum Beispiel das Thema Reiheabstand, dass im Biobereich eben nicht so dicht gesät wird, dass dann eben keine Pilze entstehen und so weiter. Also da bin ich jetzt Laie. Und da gibt es sicher auch andere Argumente, aber mich hat das wahnsinnig beeindruckt. Und als wir eben auch bei der OPEC da waren, spätestens da war für mich klar, okay, wir können nicht mehr anders. Wir wissen jetzt, wie viel Leidenschaft, wie viel auch Verantwortung da drin steckt in dem Bioanbau und wir müssen das eigentlich jetzt so machen. Und das war so der Startschuss dann vollends für die Umstellung komplett auf Bio.
Cool. Wie geht es deinem Roggen?
Ah ja, gutes Stichwort. Danke für die Überleitung. Du wüsstest schon nicht, wie ich weitermachen
soll.
Unserem Roggen geht es sehr gut. Wir haben letzte Woche habe ich mich mit dem David getroffen, also David Stapf, nicht David Haas, der den Rocker für uns anbaut. Und er hat gesagt, er ist total begeistert von dem Rocker. Der baut gerade auch noch Dinkel und Weizen an. Und der Rocker steht am besten da. Er steht wahnsinnig hoch, sieht wunderschön aus. Er färbt sich gerade langsam. Also wir haben heute das 27.06., also die Folge aufnehmen. Wenn die rauskommt, ist natürlich schon mal weiter. Und wir haben am 19.07. machen wir eine kleine Feldbegehung für alle interessierte Kundinnen und Kunden, die Bock haben, samstagmittags. Treffen wir uns bei uns in der Backstube, laufe dann raus aufs Feld. Das sind ja nur 10 Minuten zum Laufen. Und dann wird der David eben einiges auch erzählen über Bioanbau, was ist da der Unterschied, auf was muss man achten und so weiter. Ich werde ein bisschen was erzählen über die Verarbeitung und dann wird es noch ein bisschen Brot geben und ein paar Saftschorle von David.
Cool.
Und also es sieht super, super schön aus. Genau. Und wahrscheinlich wird Ende Juli, Anfang August gedroschen.
Wow.
Und genau, ich freue mich echt. Wir haben jetzt noch besprochen, wie wir es dann machen, wo es gereinigt wird, wer es dann einlagert und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich noch schnell irgendwie nach einer etwas größeren Mühle gucken, wo ich die Feinheiten besser einstellen kann. Okay. Also
über wie viel Tonnen
wird mein Projekt noch für die nächste Woche. Das müsste so ungefähr, sind glaube 1,3 Hektar und er hat gemeint, es müsste so 4 bis 5 Tonnen
okay.
gäbe ungefähr. Also eine ganz Menge, nett. Die wir gut wegkriegen, auch wenn wir vor allem mehrere Feinheiten beim Formale einstellen können. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig, weil im Moment habe ich diese Schnitzermühle, die eben nimmt, was sich so gut einstellen lässt und ein relativ grobes Schrot produziert, den ich halt nicht für alles verwenden kann. Wenn ich da aber ein paar Feinheiten ein bisschen besser justieren kann, dann ist das eine gute Menge, die wir auf jeden Fall auch wegkriegen. Und das wird halt geil, weil klar, unser Sauerteig, unser Hauptsauerteig ist ja auch unser Roggensauerteig. Das heißt, und das ist ja auch, sag ich mal, das Herzstück unserer ganzen Bäckerei und das dann aus dem Roggen zu produzieren, der irgendwie jetzt das ganze Jahr über 5 Minuten hier von der Backstube weg gewachsen
ist.
Mega gut. Also ich komme immer wieder drauf zurück und das sagt auch der Landwirt. Ich habe nämlich nochmal in diese Folge geschwind am Anfang reinguckt, in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge. Das sagt der Biolandwirt, nicht der Demeter-Landwirt, aber der Biolandwirt, der sagt so, es gibt doch nichts Sinnstiftenderes als Lebensmittelproduktion. Also und dann noch in so einer Qualität und damit meine ich jetzt wirklich so dieses, also ja, also dieses Getreide zu verarbeiten irgendwie und Brot herzustellen, also ich hatte neulich auch eine Backstube, so ein Flash irgendwie, wo ich sie dachte, die Brote sind da so schön aus dem Ofen gekommen, da hatte ich echt so ein Glücksgefühl, wo ich dachte, ey, es gibt nichts Geileres.
Als verstehe das.
Und die Leute mit Brot zu versorgen irgendwie, das ist doch irgendwie, also ganz ehrlich, gerade in der heutigen Zeit irgendwie, wo alles irgendwie so immer verrückter und bescheuerter wird und Influencer hier und da, liebe ich meinen Beruf eigentlich heute immer mehr. Und genau, und da freue ich mich jetzt echt drauf auf diese Dings. Und wenn wir schon, jetzt sind wir eigentlich schon beim nächsten Programmpunkt, beim Thema Ausblick, was steht so an die nächste Woche?
Ja.
Muss ich hier noch für was anderes Werbung machen? Also erstens komme ich zu deinem Backtag nach Oeschinger, gell, am 12.07.
Bin ich super gespannt.
Ich habe es im Arbeitsplan, ich halte mich ganz zurück, ich habe es im Arbeitsplan, für mich wird es vor allem ein Erlebnis,
ich
freue mich voll auf den Holzofen. Ich habe es im Arbeitsplan berücksichtigt, dass ich an diesem Samstag nicht in der Backstube bin.
Okay.
Ich habe es auch schon mit meinem Nachtschichtleiter besprochen.
Na, vielleicht kann ich dir da ein Dinkelbrot mitgeben. Das wär's.
Ja, genau. Ich kann ja auch was mitbringen zum Backen.
Ja, natürlich. Ich habe 2 Brote, Platz habe ich für dich schon reserviert.
Ah, perfekt. Okay, da überlege ich mir noch, was ich da mache. Genau, und jetzt noch eine große, will die Backer nicht immer so dick machen. Wir machen eine Veranstaltung mit Günter Weber. Ich mache eine Veranstaltung mit Günter Weber. Günter Weber, als ich es dir geschickt habe in der Vorbereitung auf die Folge, bist du ja schon schier ausgerastet
über WhatsApp.
Dann hast dich riesig gefreut. Günter Weber, der Kultbäcker vom Lorettohof, den bestimmt alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen hoffentlich. Wer ihn nicht kennt, der geht bitte jetzt sofort auf YouTube und gibt ein Günter Weber SWR Handwerkskunst. Ich glaube, das Video wurde 7 Millionen Mal angeguckt.
Ja.
Gibt es eine Reihe im SWR Handwerkskunst, das ist bestimmt das Video, das am meisten angeguckt wurde. Das geht, glaube ich, wie lange
geht es? Eine halbe Stunde, glaube ich.
Halbe Stunde, dreiviertel Stunde über echt gutes Bauernbrot backen mit Günter Weber auf dem Lorettohof. Und wer irgendwie gestresst ist, der guckt sich dieses Video an. Danach bist du echt entschleunigt. Also ein Bio-Pionier, ein Kultbäcker. Sein Bruder hat übrigens hier in Schwäbisch Hall auch eine Holzhofer Bäckerei gehabt. Und kommt ursprünglich aus der Bäckerei Weber aus Winnenden, die dann in den 90er Jahren, glaube ich, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wie sagt man denn, wenn ganz viele Leute haben sie dann beteiligt? Also es war die
Genossenschaft
von ihnen. Ich glaube nicht eine Genossenschaft, sondern eine selbstverwaltete. Ja, irgendwie so. Also irgendwie so in die Richtung, wo dann wie alle Mitarbeiter auch zu Teilhaber dann wurden. Und der Franz Schmid hat übrigens auch dort ich glaube, teilweise dann gearbeitet. Auf jeden Fall also ein Original. Und er hat im gleichen Verlag wie ich ein Buch rausgebracht jetzt. Das heißt, glaube ich, Brösel-Geschichten. Also keine Rezepte, aber er schreibt ja auch. Er hat schon ein paar Bücher geschrieben. Ich habe eins, das heißt Hefezopf und Blaulicht. Ich glaube, es sind halt einfach so Geschichten drin von ihm. Mhm. Also wahnsinnig cool. Ich freue mich. Und der Molino Verlag hat mich angefragt, ob ich nicht eine Veranstaltung mit ihm machen würde. Ich weiß im Moment noch nicht genau, wo. Irgendwo in Schwäbisch Hall. Folgt uns einfach auf unsere Social-Media-Kanäle. Ich werde es dann hier in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal ankündigen, aber ich weiß nicht genau, ob das dann vielleicht schon nach der Veranstaltung erst ist, wann die Folge rauskommt. Genau, also in Schwäbisch Hall mit Günter Weber und heute habe ich nochmal mit einem Musiker telefoniert. Also es wird vielleicht nehmen wir das sogar als Podcast auf, ist noch die Idee, als Live-Podcast. Er wird aus seinem Buch lesen, ich werde ihm ein paar Fragen stellen, werde ein bisschen Musik haben zwischendurch und bestimmt irgendwie was essen zum Trinken. Ich freue mich sehr drauf, also wer noch nichts vorhat, Moment. Was ist für ein Datum? Was habe ich gesagt?
28.07.
28. Februar. 28. Juli, 28.07. Montagabends, wahrscheinlich irgendwann so um 18, 19 Uhr oder so. Genau, irgendwo in einer schönen Location in Schwäbisch Hall.
Ganz wichtig.
Und genau, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich habe ja meinem Kalender schon früh Feierabend eingetragen. Also ich bin auf jeden Fall dabei.
Da freue ich mich drauf. Und vor allem wäre es cool, wenn man es irgendwie als Podcast noch verarbeiten könnte. Aber wenn nicht, ist es auch cool. Also wer da Lust hat, folgt uns und kommt dann gerne auch vorbei. Was backst du als nächstes, lieber Tobi, um die Abschlussfrage einzuleiten?
Ich glaube Toastbrot. Das steht fürs Wochenende auf dem Backplan. Und ich denke, ich werde heute Abend noch irgendwie Teig ansetzen. Morgen vorbereiten und am Sonntag das Toast dann genießen.
Hast du richtige Form, so mit Deckel auch?
Ich habe keinen Deckel. Ich habe eine Kaschenform.
Ja, aber dann ist es auf jeden Fall gut mit einem Salz-Hefe-Verfahren, damit du einfach diese Teigstabilität hinkriegst und die Gärstabilität. Und du backst es aber dann schön hell, das ist beim Toasten nochmal schön, oder ist es ungetoastet?
Nee, das muss schon nochmal getoastet werden. Das ist das Wichtigste überhaupt, am Toast. Theoretisch können wir alle Brote toasten, wenn es nach meinen Kindern geht.
Ja, ich mag das aber echt auch. Ich mag das echt auch, muss ich sagen.
Aber ich muss mich da noch dran gewöhnen, dass man helles Brot aus dem Backofen holen kann.
Ja, da muss man, also ich denke da tatsächlich immer eher an halbgebackenes Brot, wenn ich das auspacke, weil das, ja, also blöd ist halt, wenn es schon zu arg backt ist, dann wird die Kruste ein bisschen hart beim Toasten. Also da darf man gerne ein bisschen aufpassen. Ja, spannend.
Und bei dir?
Als nächstes, wir haben jetzt Freitagabend, ich bin ja Bäcker, das heißt, ich habe jetzt noch kein Wochenende, so wie du. Und ich stehe tatsächlich in 7 Stunden schon wieder auf. Also ich muss heute ins Bett. Ich habe geschlafen vor unserem Podcast. Aber es ist von Freitag auf Samstag immer so ein bisschen blöd, aber nichtsdestotrotz. Ich backe als nächstes. Wahrscheinlich, wenn ich heute Nacht komme, machen wir Baguette und dann steht am Wochenende bei uns im Ort ein großes Modellfliegerfest an.
Cool.
Das ist ein Modellflugclub. Und deswegen werde ich am Wochenende wahnsinnig viele Weckle-Bagger wahrscheinlich. Weil, also Samstag und Sonntag dann nochmal, obwohl wir eigentlich zu haben, aber für die örtliche Vereine backen wir dann. Weil da eben dann irgendwie tausende Besucher kommen und sich das angucken und da gibt es halt Wurst im Weg. Und deswegen werde ich zwar, weiß nicht, ob das das nächste ist, was ich backe, aber auf jeden Fall werde ich sehr viele Weckle-Bagger am Wochenende.
Okay.
In Bio-Qualität.
Hey, natürlich.
Sehr schön. Vielen Dank, lieber Tobi, für diese schöne Folge.
Vielen Dank.
Und an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, schickt uns gerne Feedback, Fragen zum Thema Bio, nicht Bio. Ich glaube, das haben wir noch nicht erschöpfend besprochen, das ganze Thema. Aber mal so leicht angerissen und so ein bisschen aus meiner Erfahrung berichtet. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Backt's gut. Bis nächstes Mal.
Ciao.
Ciao.